Wir.
Auf Sendung.
Genau, jetzt wieder Wir auf Sendung, das Sozialmagazin im Freien Radio für Stuttgart. Ich bin Sabine Gertling und freue mich wie immer über alle, die zuhören und heute Interesse haben. Einmal am Familien- und Nachbarschaftszentrum Olli West in Stuttgart, dann an der Galerie Sichtbar, einer Galerie für Outsiderkunst und noch an Hunden vor Gericht. Das sind die Themen, die ich heute in den nächsten 2 Stunden bearbeite oder wo ich Interviews dazu mache. Und jetzt begrüße ich erstmal herzlich hier im Studio die Frau Melin. Entschuldigung, ich hatte früher mal eine Kollegin, die hieß Melis, deshalb. Also die Frau Melin.
Kein Problem.
Sie ist die Leiterin dieses Olli West Familien- und Nachbarschaftszentrum. Was für eine Funktion hat denn so ein Familien- und Nachbarschaftszentrum, Frau Melin?
Also ich würde sagen, die wichtigste Funktion vom Stadtteil- und Familienzentrum ist tatsächlich ein Ort zu sein mit ganz vielen Möglichkeiten für die Leute aus der Nachbarschaft. Also da denke ich zum einen an Räume für Vermietungen, Kindergeburtstage, Familienfeiern oder auch religiöse Feste, wenn man mal mit mehr Leuten zusammenkommen will. Und da einfach dann die Möglichkeiten hat, mit Küche und Spielzimmer und großem Raum da toll zu feiern. Das ist das eine. Und das andere ist auch eben, dass das Programm auch durch die Nachbarschaft mitgestaltet werden kann und ganz viele diese Räume eben auch die Möglichkeit bieten zu sagen, ah, ich will einen Häkeltreff machen oder wir haben zum Beispiel chinesische Vorlesegruppe oder einen türkischen Frauentreff und die kommen alle aus der Nachbarschaft, die einfach gemerkt haben, ah, hier ist ein Raum, hier können wir uns treffen und da können wir vielleicht kommen noch andere dazu. Und das ist toll, dass es quasi so die Initiative und das zivile Engagement einfach aus der Nachbarschaft fördert und das alles bereitstellen kann. Und dazu haben wir ja auch noch ein paar Sachen selber dann ins Leben gerufen mit Beratungsangeboten, wo man sich in Sorgen und Nöten oder eben als ratsuchende Person.
Da kommen wir, glaube ich, auch noch im Einzelnen dazu. Man muss vielleicht sagen, dieses Olli West ist auf dem Gelände vom Olga-Areal oder Olgäle-Areal, das ja jetzt neu bebaut wurde. Also da ist ein ganz neues Quartier entstanden und ein Konzeptpunkt dieses Quartierskonzept ist dieses Familien- und Nachbarschaftszentrum. Aber ich denke mal, es ist ja nicht nur für dieses abgegrenzte Quartier zuständig, sondern für die ganze Nachbarschaft drumherum auch noch.
Genau, also das soll eigentlich alle Menschen im Stuttgarter Westen ansprechen und es kommt dann ganz natürlich, dass die Leute, die halt am nächsten wohnen, sich dahin orientieren, andere im Westen vielleicht eher ins E-Kids gehen oder in andere Stadtteil- und Familienzentren, die es auch gibt oder auch manche Kitas haben ja auch noch quasi den Hut auf, auch noch Angebote für ihre Familien zusätzlich zu machen. Mhm. Also wir sind schon recht lokal mit unserer Ausrichtung und wer vorbeikommt oder sich berufen fühlt, ist herzlich willkommen.
Aber jetzt im kleinen Unterschied zu diesen, auch zum E-Kids, das Zielpublikum von Ihnen ist ja jetzt nicht nur Familien mit Kindern.
Genau, unser Zielpublikum ist eigentlich, ich sag immer von 0 bis 99 und höher, wenn man das will. Wir haben, außer vielleicht für Jugendliche, haben wir gerade auch für alle Altersgruppen was im Angebot. Und es soll wirklich auch dazu dienen, dass sich die verschiedenen Generationen auch mal begegnen, in Kontakt kommen und vielleicht auch generationenübergreifende Ideen und Projekte entwickelt werden können.
Ich denke, Jugendliche können ja vielleicht ins Jugendhaus West gehen, das ja auch ganz in der Nähe ist, weil so klein wie dieses Olli West ist, kann man ja nicht alle Bedürfnisse befriedigen oder alles anbieten, was jetzt vielleicht sinnvoll und gut wäre. Frau Melin, wie sind Sie denn an den Job gekommen? Sie sind Sozialpädagogin.
Genau.
Und haben sich da beworben, als es ausgeschrieben war. Was hat Sie interessiert an diesem Job?
Mich interessiert in der sozialen Arbeit eigentlich immer das, wo verschiedenste Leute aufeinandertreffen. Und ich war davor schon angefixt in der Stadtteil- und Sozialarbeit im Quartier. Dadurch, dass ich in der AWO gearbeitet habe, auch in einem Begegnungszentrum für Seniorinnen und Senioren. Und da fand ich es schon unglaublich gesellig. Es war aber eben nur für eine Zielgruppe. Da war ich auch Schwangerschaftsvertretung. Und dann habe ich mich so gegen Ende von dieser Schwangerschaftsvertretung mal umgeschaut, was es so gibt, und habe gesehen, aha, Stadtteil- und Familienzentrum mitten im Stuttgarter Westen. Davor war ich in Dürlewang. Hm. Das hat aber einfach nochmal eine anderen Flair. Dann habe ich gesagt, oh ja, so mitten in die Stadt und dann was Neues, was sich gerade aufbaut in so einem tollen Quartier auch, wie das Olga-Areal, das reizt mich total.
Ja, und so dieses was Neues aufbauen, also selber mit Gestalten, nicht in bestehende Strukturen reinzukommen, das kann man schon vorstellen, dass das auch reizvoll ist. Was haben Sie denn dann angetroffen?
Ich habe erstmal Corona angetroffen, leider wie jetzt auch die letzten Jahre. Also ich habe ganz tolle Vorgängerinnen angetroffen, die schon sehr viel bewegt haben und sehr viele tolle Beziehungen auch aufgebaut haben, wo ich dann quasi anknüpfen konnte. Also gerade so Kooperationen mit unserer Logopädin zum Beispiel, die Beratung macht, oder auch mit der Schwabschule, so ein paar Sachen, oder im Elternseminar gab es schon. Da konnte ich dann gut anknüpfen und von da aus dann nochmal weiter gucken, wer guckt alles rein. Und viel kommt auch einfach durchs Ehrenamt und die Besucherinnen und Besucher selber, was jetzt für Themen sind, und das entwickelt sich dann. Und das, für mich war das am Anfang auch im ersten halben Jahr auch ziemlich happig, so dieses, es gibt noch gar keine Stammbesucherschaft oder es gibt noch gar kein Programm, wo man weiß, das läuft irgendwie, das wird gefragt. Und das war dann aber nach dieser Durststrecke im Winter, dann ging es jetzt wirklich rapide bergauf und jetzt ist es gerade smooth sailing.
Schön. Das heißt, da muss man dann schon ein bisschen Durchhaltevermögen haben.
Absolut.
Vielleicht doch zur Beschreibung, also das ist in Nachbarschaft zu einer Kindertagesstätte. Genau. Da gibt es auch gemeinsame Bereiche.
Genau.
Und soll auch einen schönen Vorplatz geben mit Spielplatz und Bäumen und sowas, der ist aber noch in Arbeit. Soll aber jetzt dann fertig werden, gell?
Ja,
24.
Genau.
Juli.
23. Juli. Samstag, 23. Juli ist die große Eröffnungsfeier. Da gibt es um 10.30 Uhr, da wird offiziell das Bändele durchgeschnitten und man kann da den Spielplatz auch bespielen. Ich hoffe, in großen Teilen. Genau, es kann sein, dass einzelne Sachen noch nicht freigegeben sind. Aber genau, da kann man den Spielplatz dann zum ersten Mal bespielen und wir machen einen Tag der offenen Tür. Man kann einfach reinschauen und es gibt verschiedene Mitmachangebote von uns aus, vom Olli West. Und im Anschluss ab 15 Uhr kann man dann zum Quartiersfest gehen, genau, von der Projektgruppe Eugele 2012 vom Verein, der das Quartier mitgeprägt hat.
Ja, und der jetzt das weiter auch mit bespielen will oder sich da auch stark macht, dass da Nachbarschaft gelebt wird auf diesem Areal. Jetzt waren wir aber noch bei den äußeren Bedingungen. Also es gibt diesen Außenbereich demnächst und dann haben Sie zwei Räume, wenn ich es richtig weiß, eine kleine Küche.
Ja.
Und wie sieht jetzt das Programm ganz konkret aus? Was erwartet mich, wenn ich da hingehe?
Also montags und donnerstags erwartet einen die offene Gastro. Da kann man eigentlich jederzeit kommen ab 10.30 Uhr und einen Kaffee trinken, einfach verweilen. Dann gibt es ab 12.30 Uhr gibt's Mittagessen. Und auch im Anschluss kann man nochmal Kaffee trinken bis 16 Uhr. Manchmal gibt es dann auch noch Spielenachmittage oder ähnliches, wenn dann die Leute ein bisschen geselliger drauf sind. Ansonsten haben wir auch unter der Woche, vor allem dienstags und freitags, verschiedene Treffs. Es gibt eben den türkischen Frauentreff, der trifft sich dienstagmorgens. Danach haben wir Nachhilfegruppe mit einer Kooperation für die Schwabschule. Das sind so vorselektierte Schülerinnen und Schüler, die zusätzlich Unterstützung von Ehrenamtlichen von uns bekommen. Und dann gibt es nochmal die chinesische Vorlesestunde und einen Maltreff, der sich jetzt gerade so ein bisschen ausprobiert, ob das vielleicht was wäre. Und dann haben wir auch Angebote vom Elternseminar. Die sind donnerstags und freitagmorgens. Das ist zum Beispiel ein Eltern-Baby-Kurs. Wenn man jetzt ganz frisch Eltern geworden ist, kann man da dabei sein und sich austauschen mit anderen und lernt so ein paar Handgriffe und Spielchen und Übungen. Und auch es gibt auch eine Gruppe für ältere Kinder und Eltern, die noch keinen Kita-Platz haben, also unter 3. Und dann haben wir auch verschiedene Beratungen. Also wir haben donnerstagnachmittags jede Woche die offene Beratung. Da kann man hinkommen, wenn man Fragen hat zu verschiedenen Briefen, Formularen, die man ausfüllen muss, aber auch soziale Sorgen und Ähnliches. Dann gibt es Logopädieberatung einmal im Monat. Wir haben auch eine Vorsorgeberatung mit dem Stadtseniorenrat jetzt ganz neu, einmal im Quartal. Genau, dann haben wir sonntags auch den Alleinerziehenden-Treff. Das finde ich auch ein ganz tolles Angebot, immer einmal im Monat.
Und Ihr Job ist jetzt da was?
Das ist eine gute Frage. Ich sag mal, in letzter Zeit sage ich oft alles in Personalunion. Also ich bin die Person, mit der die Referentinnen, Kursleitungen Kontakt haben, wenn wir die Programmplanung machen. Ich mache aber auch die Öffentlichkeitsarbeit. Ich mache Projektabrechnungen und Finanzen. Dann mache ich die Ehrenamtskoordination und Gewinnung. Bin dann teilweise selber auch in Beratungen tätig und es geht auch ganz viel natürlich um Beziehungsarbeit, dass ich einfach sichtbar bin und wenn Leute kommen, auch ein Schwätzchen halten kann, erklären kann, was gibt's hier genau. Aber dann ansonsten mache ich auch noch die Gastroplanung und Einkauf.
Und dann auch Salat putzen.
Und Salat putzen, genau, oder Tische abwischen, wenn ein Kindergeburtstag doch zu viel Glitzer benutzt hat am nächsten Tag, umbauen, alles, also wirklich quasi alles in Personalunion.
Aber macht nach wie vor Spaß, so wie Sie sich jetzt gerade anhören oder anschauen. Wir haben gerade gehört, dass Sie so ein bisschen Mädchen für alles in diesem Olli West Familien- und Nachbarschaftszentrum sind, aber Sie können das ja nicht ganz alleine stemmen. Haben Sie denn ehrenamtliche Unterstützung gefunden?
Auf jeden Fall, ja, das wollte ich eben gerade, habe ich auch gedacht, das hört sich ganz so an, als wäre ich da allein auf weiter Flur, dem ist gar nicht so. Viele Sachen von den Angeboten, die laufen, werden durch Ehrenamtliche überhaupt erst angeboten. Und auch in der Küche, in der Gastro haben wir Ehrenamtliche, die da echt super Arbeit machen und auch in den Nachhilfeprojekten. Und es kommen auch immer wieder neue dazu. Mhm. Also auch wenn man mal einen Basteltreff machen wollen würde oder eine Spielgruppe oder sich für Deko irgendwie berufen fühlt oder irgendwas ganz anderes, dann kann man auch immer kommen und sagen, hey.
Das heißt, es hat noch Platz für Ideen und Platz für Initiativen aus dem Quartier oder aus der Nachbarschaft?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Und Sie sind da auch offen für alles Mögliche?
Absolut.
Sind gespannt, was alles kommt?
Ja, genau.
Also jetzt gerade ist ja eine Ausstellung dort. Mhm. Da bin ich auch auf mein nächstes Thema gestoßen bei dieser Ausstellung. Erzählen Sie mal ein bisschen, was da gerade zu sehen ist.
Genau, also diese Ausstellung ist tatsächlich auch aus einem Ehrenamt entstanden. Das ist nämlich auch eine ganz spannende Verbindung. Die Tanja Linder von der Galerie Sichtbar ist nämlich auch bei uns Ehrenamtliche in der Ukraine-Hilfe und ist da als Sprachmittlerin beim Mittagstisch dabei und irgendwann sprechen wir und dann meinte ich, sag mal, du kennst so viele Namen aus der Caritas, arbeitest du nicht auch bei der Caritas? Dann meinte sie, ja, ich arbeite für die Galerie Sichtbar. Und irgendwann meinte ich dann, ja du, ich habe hier weiße Wände, du hast eine Galerie, komm, lass doch mal was zusammen entwerfen. Und dann ist diese Ausstellung Immer wieder geht die Sonne auf entstanden, die noch bis 15. September bei uns hängen wird.
Und man kann die angucken, zu welchen Zeiten?
Man kann immer, wenn Gastro ist, vorbeikommen, montags und donnerstags zwischen 11 und 17 Uhr.
Und kann sich da die, es sind alles relativ kleine Werke, damit möglichst viele Künstlerinnen und Künstler da teilnehmen konnten. Da gab es auch eine ganz schöne Eröffnung, wo die auch zum Teil da waren, wo man mit ihnen sprechen konnte. Deshalb bin ich, wie gesagt, auf diese Idee gekommen. Wollen Sie da jetzt auch weitermachen?
Ja, also sehr gerne. Wir haben jetzt tatsächlich ab September dann schon eine neue Ausstellung geplant. Die wird bis Ende des Jahres hängen. Das wird eine Fotoausstellung sein mit begleitenden Interviewtexten. Faces of Moms heißt das. Da geht es quasi um Gesichter, um Porträts von Menschen auch in Elternschaft und quasi so ein bisschen weg von der rosaroten Brille auf ein diverses Bild. Was kann das alles sein, diese Elternschaft? Und dann danach sind wir auch wieder im Gespräch mit der Galerie sichtbar, ob wir dann was Neues machen. Also das soll sich jetzt, wir hatten auch letztes Jahr im Juni hatten wir unsere erste Ausstellung 2021, die hing allerdings jetzt nicht so lange. Genau, das war auch eine tolle Kooperation mit dem Bereich Migrationsberatung auch in der Caritas, wo ganz viele aus Beratungsklientinnen und Klienten sich rausstellte, das sind Künstler und die Beraterinnen, die Sozialarbeiterinnen dann so fit waren und gesagt haben, hey, wir stellen die aus und dann hingen die im Olli West und es soll jetzt einfach so weitergehen immer.
Haben Sie ein Gefühl dafür, wer zu Ihnen kommt? Also sind es ganz unterschiedliche Leute oder gibt es einen Schwerpunkt auf Familien oder keine Ahnung?
Ich würde sagen, es ist tatsächlich sehr breit, sehr unterschiedlich, gerade auch durch die verschiedenen Beratung oder der Mittagstisch. Es gibt so verschiedene Angebote, die sind so ein bisschen der Türöffner und dann gucken die Leute oft, ach, was gibt's denn sonst noch? Und das ist wirklich, also es ist wirklich sehr divers. Deswegen, also es sind auch teilweise Leute wirklich aus der direkten Nachbarschaft, aus dem gleichen Haus, die jetzt vermehrt Sachen nutzen, was mich sehr freut. Dann haben wir natürlich auch von der Kita Olli West die Eltern öfter mal dabei. Was ich auch super finde und dann ist es wirklich auch nicht so vorhersehbar und ich glaube, wenn dann der Spielplatz eröffnet wird, werden wahrscheinlich noch einige andere Leute auch neu auftauchen.
Und auch Menschen jetzt aus anderen Ländern oder so, weil auf dem Quartier ja doch auch ziemlich viele mit Migrationshintergrund oder wie man so blöd sagt.
Ja. Also es gibt wirklich einige...
Sie haben es ja schon gesagt, China, chinesische Mütter.
Genau, einige Gruppen, die sich da auch im Stuttgarter Westen finden. Also ich war letztens auch beim Bezirksfest, da gab es so eine japanische kulturelle Gruppe, die auch mal angefragt haben. Dann haben wir das buddhistische Zentrum, ist glaube ich in der Senefelder Straße. Irgendwie auch, die haben uns auch angefragt für ein Seminar, da sind wir auch in gutem Kontakt. Dann... eben die chinesische Vorlesegruppe und auch die Elternschaft in der Kita ist unglaublich divers aus allen möglichen Ländern. Also das ist wirklich...
Aber das heißt auch, Sie vernetzen sich ganz gut in diesem Stuttgarter Westen, wo ja auch viel los ist, muss man wirklich sagen.
Zu entdecken, was es alles gibt. Jetzt kommt ja auch bald die Wanderbaumallee zu uns. Genau, einfach zu schauen, was sind hier für Leute, die schon tolle Sachen machen. Also das macht unglaublich Spaß.
Ja, und Sie sind da ja auch jemand, der da drauf zugeht und sich gut vernetzen kann, sagen wir mal so. Ich habe jetzt von Ihren Musikwünschen noch Bohemian Rhapsody. Sie haben gemeint, das geht immer.
Das geht wirklich immer.
Okay, dann hören wir jetzt Bohemian Rhapsody. Oder wollen Sie noch irgendwas zu Olli West sagen?
Kommt einfach vorbei, Stadtteil- und Familienzentrum Olli West, montags bis freitags von 11 bis 17 Uhr.
Adresse haben wir, glaube ich, noch gar nicht richtig gesagt.
Nein, genau, wir sind in der Hasenbergstraße 70. Man erreicht uns auch super mit der Straßenbahn von Schloss Johannesstraße oder Schwab-Bebel-Straße oder vom Feuersee. Man kommt prima zu uns.
Und kann sogar Mittag essen, Montag und Donnerstag. Und Sie machen das selber, haben Sie mir erzählt.
Ja, genau.
Das finde ich ja auch erstaunlich, dass das nicht irgendwo angeliefert wird, sondern in der kleinen Küche.
Teils. Also wir kriegen auch Lieferungen, wo schon Sachen fertig sind, aber auch Nachtische und Salate und sowas sind alles.
Muss man sich da anmelden?
Es wäre gut, aber man kann auch immer spontan noch vorbeischneiden.
Und nachmittags gibt es auch Kaffee und Kuchen, gell?
Genau.
Also dann kommt ins Olli West, das Familien- und Nachbarschaftszentrum auf dem Olga-Areal, Hasenbergstraße 70, habe ich mir jetzt hoffentlich richtig gemacht. Und wir haben festgestellt, dass ich die Einrichtung falsch benannt habe. Es heißt Stadtteil und Familienzentrum, ganz korrekt. Und das hat mit der Förderung zu tun, Frau Mehlin.
Genau, ja, die Stadt hat in Stuttgart verschiedene Stadtteil- und Familienzentren und das ist ein bestimmtes Paket, was man für bestimmte Angebote, die man auch für verschiedene Zielgruppen dann machen soll.
Und deshalb dieser Name. Ich erinnere mich aber noch, dass es eigentlich für die Förderung irgendwie zu klein war und sowas. Also das war alles nicht so einfach.
Das war ganz knapp und da ist dann auch der Verein mit eingesprungen, die Projektgruppe Eugele 2012, die sich da sehr für stark gemacht hat, dass wir diese Förderung bekommen haben. Eben, was auch heißt, dass da jemand hauptamtlich arbeiten kann und dass es eben nicht nur komplett ehrenamtlich wird. Und dadurch haben wir noch mal ein paar Räume mehr zur Verfügung bekommen, weil die Baugemeinschaften gesagt haben, wir haben auch Gemeinschaftsräume, die rechnen wir da quadratmetermäßig einfach dazu.
Genau, und die können dann auch bei Bedarf genutzt werden. Von daher hat das alles seine Ordnung. Genau. Und es gibt jetzt dieses Stadtteil- und Familienzentrum Olli West. Vielen Dank nochmal für Ihren Besuch, Frau Mehlin, und noch einen erholsamen Abend.
Danke ebenfalls.
Die Frau Mehlin hat ja schon berichtet, dass im Moment in diesem Olli West eine Ausstellung ist von Künstlern von der Galerie Sichtbar. Und da habe ich jetzt ein Interview gemacht mit der Frau Tanja Lindner aus der Galerie Sichtbar, bin da auch hingegangen und dieses Interview gibt es jetzt zu hören. Ich bin jetzt in der Galerie Sichtbar hier in Stuttgart in der Katharinenstraße und spreche mit Tanja Lindner. Sie ist Leiterin der Galerie und Kuratorin. Was macht denn diesen Ort so besonders, Frau Lindner? Wer kann hier ausstellen?
Unsere Klienten, die in der Galerie malen, wir haben hier auch eine kleine Werkstatt. Sie kommen aus Olgerstraße 46, das ist die Tagesstätte von Caritas Stuttgart. Und aus Carlo-Stebhaus und Frauenpension. Das sind Häuser, wo die Menschen, die in Not geraten sind, Hilfe bekommen oder auch dort wohnen bleiben können.
Aber das sind Menschen, die in ihrem Leben vorher nicht gemalt haben?
Selten, das stimmt. Viele Menschen, die hier kommen, trauen sich zunächst auch gar nicht, irgendwie sich künstlerisch zu betätigen. Sie sagen, oh ja, das kann ich ja gar nicht. Oder oh, das war vor langer Zeit in der Schule, habe ich mal gezeichnet. Und das Schöne ist, dass man tatsächlich auch Menschen so Zeit gibt, bis sie sich trauen, Materialien in die Hand zu nehmen und sich auszuprobieren. Und irgendwann mal vergessen die, dass die was erstellen müssen. Müssen sie nämlich nicht. Die ersten Werke von Klienten sind oft einfach Kritzelbilder. Es wird nur irgendwas geschmiert. Und erst beim zweiten, dritten Mal merken die, hier ist keine Schule, hier wird niemand gezwungen, hier wird Tee getrunken, unterhalten. Vielleicht über die Sorgen gesprochen, vielleicht auch Witze erzählt. Und die nächsten Werke werden schon erstaunlich offen und ehrlich. Ehrlich meine ich damit, dass die Menschen nicht versuchen, jemandem zu gefallen, sondern ihre Zeichnungen oder Malereien sprechen aus der Seele. Also sie fangen sich zu eröffnen.
Sie drücken was aus mit dem, was sie darstellen?
Genau. Zunächst verstehen die vielleicht selber nicht, dass das Ausdruck von ihrem Schicksal oder so ist. Manchmal sind das auch die Wünsche, die sie im Verborgenen versteckt haben quasi, die sich nicht getraut haben, die zu äußern vielleicht sogar.
Das heißt, sie laden die Menschen ein, hierher zu kommen und sich an den Tisch zu setzen und zu malen oder zu zeichnen?
Genau. Und diejenigen, die sich quasi nicht trauen, die laden wir ein, Tee zu trinken und einfach zuzuschauen, wie die anderen es tun.
Und sich dadurch dann auch anregen zu lassen. Sie sprechen aber von Künstlern, Sie sprechen eher nicht von Klienten.
Ja, weil das stimmt, das ist gut, dass Sie das bemerkt haben. Die Klienten sind natürlich in Beratungsstellen bei den Sozialarbeitern. Hier ist die Arbeit anderer. ich bin zwar künstlerisch ausgebildet, aber ich bin keine Lehrerin und ich bin auch keine Sozialarbeiterin. Ich höre zu, bei mir kann man sich auch mal beschweren quasi, ne? Oder man kann sich öffnen. Die Atmosphäre hier ist eher künstlerisch. Ja? Wir sind Künstler, wir kommen, wir sind Lebenskünstler, wir sind, ja, man kann hier wirklich auch sich entscheiden, Künstler zu sein, auch wenn man keine Ausbildung hat. Mhm.
Haben Sie mitbekommen, was das mit den Menschen macht, also wie die da reinwachsen oder was sie profitieren von dieser Tätigkeit?
Ja, das stimmt. Die Menschen, natürlich gibt es auch hier gewisse Regelungen, zum Beispiel Pünktlichkeit. Sie müssen so vorstellen, dass die Menschen, die hierher kommen, verlernen manchmal auch ihren Tagesablauf zu strukturieren. Die müssen das von vorne quasi beginnen und pünktlich sein, ihre Werke zu Ende zu führen, sie richtig zu einzurahmen oder arrangieren, sich für die Ausstellungen vorzubereiten, sich entscheiden, was das Bild auch kosten würde, wie viel Zeit habe ich investiert. Und Wachstum, dass ja. Die Menschen entwickeln sich zunächst andere zu respektieren in der Gruppe quasi, auch mal zuhören, pünktlich sein und mit eigener Zeit gewissenhafter umzugehen, mit eigener Tageszeit quasi.
Ich kann mir auch vorstellen, dass es eine Bestätigung ist. Ich bekomme was fertig, ich werde auch gesehen oder was ich mache, wird gesehen.
So ist es. Und zunächst ist es vielleicht Künstlern auch nicht bewusst, aber jedes Mal, wenn die ein Werk fertiggestellt haben und die spüren diese positive, ja, ich habe es geschafft, genau, und dann wird es ausgestellt und es kommen auch Kunden vorbei und schauen nicht nur, sondern auch bewerten, sagen, das ist interessant oder es ist aufregend oder das Bild ist wunderschön und das alles zählt für die Künstler ja, als positiv. Und Wachstum ist natürlich auch künstlerisch. Je öfter man malt, desto sicher fühlt sich der Künstler in seinem Tun. Oder er findet auch, dass er nicht, es gibt kein Bild, das richtig ist, sondern es gibt meins Bild. Meins, ich habe gemalt, das sind meine Gedanken. Und je öfter gemalt wird, desto ehrlicher, offener sind die Bilder.
Also wenn man sich so anguckt, was hier in der Galerie ausgestellt ist, das sind ja schon sehr unterschiedliche Sachen.
Und das zeigt auch, dass es hier keine Schule ist, wo man gewisse Richtung befolgen muss, sondern jeder befolgt seinen eigenen Gedanken, seine eigene innere Welt quasi.
Geben Sie denn technische Hilfestellung, also zu Materialien, zu
Methoden? Ja, sicher. Materialkunde und auch mal erklären, wie eine oder andere Farbe oder Stifte funktionieren. Manchmal fragen die Künstler auch danach, was meinst du, mit welchen Materialien komme ich hier besser zurecht? Was kommt besser zur Geltung? Mhm. Sicher, also hier unterstütze ich gerne, aber auch nur nach eigenem Wunsch.
Also wenn die sich melden und sagen, ich brauche da Unterstützung.
Genau, oder wenn ich sehe, dass der Künstler nicht weiterkommt und irgendwie gelingt es ihm nicht. Diese Frust sollte man auch nicht erleben und dann hat man auch keine Lust und kann passieren, dass der Werk dann...
Haben Sie das Gefühl, dass die Menschen eine genaue Vorstellung haben, was sie jetzt da aufs Papier bringen wollen oder auf die Leinwand?
Manchmal ja, manchmal ist es wirklich absolut spontan. Aus dem Bauch heraus, es wird geschmiert quasi, geschmiert bis es sitzt. Genau. Ja. So. Und da bedarf auch keine Hilfe quasi. Da ist umgekehrt, also besser, man hält sich im Hintergrund.
Wie sind Sie an diesen Job gekommen? Sind Sie Künstlerin?
Ich bin selber in klassischer Malerei ausgebildet. Ich arbeite seit vielen, vielen Jahren freiberuflich. Habe in sehr vielen sozialen Projekten teilgenommen. Und irgendwann mal habe ich auf diese Kunstgruppe in Olgastraße 46 gestoßen und ausprobiert und bin gleich gefangen gewesen von dieser Arbeit, von dieser Art von Arbeit.
War das Ihre erste Begegnung mit Outsider Art?
Nein, tatsächlich nicht. Also davor habe ich so kurzzeitige Projekte gehabt oder Workshops. Und schon da habe ich bemerkt, dass es mir wirklich gut gefällt, mit Outsider Art zu arbeiten, mit Künstlern, die absolut bedienungslos malen und arbeiten. Mhm. Bedienungslos meine ich, dass die hängen keine Ansprüche. Ich muss jemand gefallen, ich muss das unbedingt verkaufen. Wird irgendeine Galerie mein Bild aufnehmen? Absolut bedienungslos. Sie malen, weil sie malen wollen oder aus innerem Drang malen müssen.
Wie können die Menschen, also die müssen sich zuerst an die Obdachlosenunterkunft wenden oder dort irgendwie sein, oder kann man auch direkt hierher kommen?
Man kann auch direkt hierher kommen, allerdings ist tatsächlich Klienten von Caritas haben natürlich Vorrang. Hm. Vor allem ist es für mich auch einfacher zu arbeiten. Man muss auch so vorstellen, dass die Menschen, die hier malen, die haben Schwierigkeiten mit sozialem Umfeld, sonst würden die ja nicht auf die Hilfe angewiesen sein. Und sehr oft ist es schwierig, sie mit arbeiten zu lassen. Wie soll ich das ausdrücken?
Wenn sie aus einem anderen Umfeld kommen?
Ja, also es kann auch gut gehen, aber es kann auch nicht gut gehen, wenn sie Arbeit haben und sie sind schon quasi aktiv sind und dann kommen sie her, der Mensch ist verängstigt, man hört Angststörungen oder schämen sich für ihr Leben, und es ist besser natürlich, wenn die hier in geschützterem Raum für sich arbeiten können.
Verkaufen Sie denn hier auch Werke?
Diese Werke werden verkauft gegen Spende, die direkt an den Künstler geht. Mhm. Die Preise setzen die Künstler auch selber an. Manchmal korrigiere ich das, wenn ich merke, dass der Künstler einfach sich nicht traut für sein Werk, dass er vielleicht mehrere Wochen oder sogar Monate daran gearbeitet hat, dass er sich nicht traut, höheren Preis anzusetzen, dann helfe ich und ermutige ihn, Preis zu nennen.
Wir haben uns kennengelernt bei einer Ausstellung, die Sie mit Ihrer Galerie gemacht haben in Olli West, in diesem Familien- und Nachbarschaftszentrum. Da war aber noch eine andere Gruppe dabei, eine Frauengruppe.
Ganz genau, Frauenpension und Carlo Stebhaus, die gehören ja auch hierher quasi. Aber Frauenpension ist tatsächlich nur für die Frauen, und mehrere von deren Künstlern trauen sich nicht, anderweitig zu sein oder arbeiten. Für sie ist Überwindung groß, rauszugehen, andere Räumlichkeiten. Deswegen haben die dort ihre eigene Werkstatt.
Genau. Ja, aber schön, dass bei so einer Ausstellung dann doch gemeinsam
natürlich,
das funktioniert.
Natürlich, es gehört dazu, dass man diese Vielfalt auch zeigt. Die Galerie stellt auch die Werke von Frauenpensionen. Genau.
Und Ihre Aufgabe, also einmal die Betreuung und Anleitung der Künstler, Künstlerinnen, und hier Ausstellungen machen, entscheiden, was in die Fenster kommt,
ganz
kuratieren.
Genau. Ja, kuratieren, ja. Es ist natürlich so ein Begriff für alles. Also es ist auch die Besucher empfangen, auch dekorieren, ausstellen, auch einkaufen oder bei Stadtfesten teilzunehmen, Informationen weitergeben, dass wir existieren, dass es uns hier gibt.
Ja. Als ich jetzt hierher gekommen bin, habe ich gesehen, dass es ja auch ganz besondere Räume sind hier.
Ganz genau, das stimmt. Dieses Haus ist in etwa im 18. Jahrhundert erbaut worden. Hier drin vor dem Zweiten Weltkrieg war eine jüdische Metzgerei. Sie war beliebt und sie lag an der Grenze zum Bohnenviertel. Und der Fleisch, das hier verkauft wurde, war besonders hohe Qualität, und die Stuttgarter haben hier sehr gerne eingekauft. Später daraus wurde Lebensmittelladen und viel später dann Antiquitätenhändler. Und unsere Räumlichkeiten sind in nahe originalem Zustand geblieben. Natürlich haben wir Farbe erfrischt und etwas renoviert, aber das Grundgerüst, das ist alles original.
Alte Böden, alte Decken, dann die Fensterummantelungen, also genau, hat eine ganz besondere Atmosphäre hier.
Das stimmt, das stimmt. Und das, es ist auch ein wenig Glück, dass wir in diesem Zustand die Räumlichkeiten belassen dürfen. Dass die Bestimmungen für ein Café oder einen Laden wären wahrscheinlich strenger.
Und Besucher oder Interessierte können wann vorbeikommen? Also Schaufenster kann man ja immer gucken, ja. Aber wann kann man reinkommen?
Wir sind Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ab 13 Uhr bis in etwa 18 Uhr hier. Plus, wenn die Ausstellungen, Sonderausstellungen gibt, dann gibt es auch extra Informationen im Schaufenster. Und da kann man uns besuchen.
Haben Sie gerade Pläne für eine weitere Ausstellung?
Tatsächlich haben wir Pläne für Weihnachtsmarkt. Wir nahmen immer teil an den Weihnachtsmärkten in Stuttgart. Das ist natürlich mit Corona-Zeit ausgefallen. Und weitere Pläne sind Ausstellung in Ole West, aber in größerem Ausmaß. Mhm. Wir würden dann auch unsere größere Werke quasi präsentieren.
Ja, das sind jetzt gerade nur relativ kleine, damit auch viele Künstler, Künstlerinnen Platz haben, nehme ich mal an.
Ganz genau.
Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg für Ihre Arbeit. Ich finde es sehr spannend, was hier alles entsteht und geschieht.
Vielen Dank.
Soweit also das Gespräch mit Tanja Lindner von der Galerie Sichtbar, hörbar auch die Stadtgeräusche, das ist einfach mitten in der Stadt, da gegenüber von der englischen Kirche und ist auch im Internet zu finden, Galerie Sichtbar, ein Ort, den die Caritas hier in Stuttgart geschaffen hat für Menschen, die in Not geraten sind und wo die sich künstlerisch betätigen können. Und nächstes Thema sind Hunde bei Gericht. Ich spreche jetzt mit Sabine Kubinski von Prävent Sozial. Eigentlich sollte auch ihr Hund Al Capone mitkommen, der ist leider krank geworden, Frau Kubinski.
Genau, richtig. Der hat sich ein Infekt eingefangen und der ist jetzt in guter Betreuung und konnte leider nicht mit dabei sein.
Schade, ich hätte ihn gern gesehen und vielleicht auch gehört. Frau Kubinski, bevor wir auf unser Thema kommen, was für Aufgaben dieser Hund oder auch die anderen Hunde haben, sollten wir vielleicht kurz erklären, was Prävent Sozial ist. Das wissen ja nur auch nicht alle Hörerinnen und Hörer.
Das stimmt. Prävent Sozial ist ein freier Träger, also ist eine gemeinnützige Einrichtung der Straffälligen und Opferhilfe. Wir haben verschiedene Angebote im Bereich Resozialisierung, Kriminalprävention und Opferschutz. Also wir arbeiten sowohl mit straffällig gewordenen Menschen und versuchen hier die Wiedereingliederung in die Gesellschaft, als auch mit Betroffenen von Straftaten, hier vornehmlich bei der Begleitung im Strafverfahren.
Also ich kenne es jetzt, weil auch dabei eine Zeugenbegleitung ist, in der ich mich auch engagiere. Und ich glaube, da werden ja inzwischen auch Hunde eingesetzt.
Richtig, genau. Das ist ein Bereich unseres Mutmacherprojekts, so nennt sich die hundegestützte Intervention bei Prävent Sozial. Und in der Zeugen- und Prozessbegleitung führen wir sogenannte Vernehmungsbegleithunde.
Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, da Hunde einzusetzen?
Der Einsatz von Hunden im sozialen Bereich kommt so ein bisschen aus meinem Privatleben. Also ich engagiere mich bei den BAH-Rettungs- und Therapiehunden Fildern ehrenamtlich. Und hier werden Besuchshunde eingesetzt in Pflege- und Seniorenheimen oder in Einrichtungen mit Kindern, Jugendlichen, Kita, Schulen und Ähnliches. Und da konnte ich einfach die Wirkung von so einem Hund schon viele Male live erleben. Und dann war auch schon relativ früh so eine Idee, ob ich vielleicht diese Erfahrung auch in meinen Beruf einbringen kann. Und da bestand dann die Idee, den Hund vielleicht auch an verschiedenen Feldern jetzt bei Prävent Sozial andocken zu lassen. Und die Zeugen- und Prozessbegleitung war jetzt eben eines dieser Bereiche, wo wir gesagt haben, das könnte vielleicht eine Hilfe für Betroffene von Straftaten oder für ZeugInnen sein, die jetzt da belastet sind, eben eine Aussage zu machen.
Also meine tiergestützte Therapie ist ja inzwischen verbreitet, die ist mir jetzt mehrmals begegnet. Aber ich habe mir überlegt, bei Ihrem Aufgabenfeld ist das ja nicht Therapie. Sie haben jetzt gerade Intervention gesagt. Das war jetzt ein hilfreiches Wort. Ich habe immer gesucht, wie kann man denn das nennen, genau, was Sie da machen?
Ja, also Intervention ist oft so dann ein bisschen der Überbegriff, weil es eben tatsächlich verschiedene Felder gibt. Wir sind auch im Bereich der hundegestützten Therapie in der Arbeit mit straffällig gewordenen Menschen. Das ist ein Angebot, wo ich als Sozialarbeiterin und noch eine Psychologin mit dabei sind. Und das hat dann auch so Prozesscharakter, dass man da auch an bestimmten Themen und Zielen arbeitet. Aber jetzt im Bereich der Zeugen- und Prozessbegleitung, also wo es um diese Vernehmungsbegleithunde geht, da ist es ja schon sehr fokussiert auch auf diese Aussagesituation. Und da würde man vermutlich eher von tiergestützter Aktivität oder eben tiergestützter Intervention sprechen.
Haben denn diese Hunde irgendeine Ausbildung?
Ja, die haben eine Ausbildung. Die Hunde sind in der Regel als Therapiebegleithund oder teils auch als Besuchshund ausgebildet, weil wir auch mit ehrenamtlich Engagierten in dem Bereich arbeiten. Und der Al Capone, der jetzt auch noch in der straffälligen Hilfe eingesetzt wird, der hat noch eine besondere Ausbildung, das nennt sich Hundskerle TGT. Das ist ein hundegestütztes Therapiekonzept, was speziell entwickelt wurde für die Arbeit mit straffällig gewordenen Menschen.
Was lernt so ein Besuchshund?
Also es geht vornehmlich um den Kontakt mit Fremdpersonen. Da muss natürlich erstmal geprüft werden, ob der Hund eben eine Menschenbezogenheit hat, und zwar nicht nur gegenüber dem eigenen Besitzer oder der eigenen Besitzerin, sondern eben auch gegenüber Fremdpersonen. Es geht um Lenkbarkeit, also dass der Hund in verschiedenen Situationen lenkbar ist. Es geht aber auch viel um die Teamentwicklung zwischen dem Hund und seinem Halter oder der Halterin. Auch in dem Sinn, den Hund eben lesen zu können in unterschiedlichen Situationen. Also auch Stresssignale zu erkennen. Vertrauen ist ein ganz wichtiges Thema. Wir arbeiten gerade bei den Vernehmungsbegleithunden, wo der Hund dann beispielsweise am Vernehmungstisch direkt neben der Zeugin oder dem Zeugen liegt und der Hundeführer oder die Hundeführerin dann meist in der ersten Reihe der Öffentlichkeit sitzt, also mit so einem leichten Abstand zueinander, arbeiten wir zum Beispiel ganz viel mit Blickrückversicherung. Ne? Also dass, wenn der Hund merkt, da kommt Stress auf oder er wird unsicher ein bisschen, dann kann er sich mit einem Blick rückversichern, und das ist dann schon total hilfreich, dann eben in diesem Deckenbefehl zu verbleiben. Und darum geht es dann auch in der Ausbildung.
Das heißt, der Hund spürt auch, wenn die Zeugin oder der Zeuge jetzt in Stress kommt?
Oftmals sogar viel feiner, als wir Menschen das tun. Das ist jetzt aber auch keine Zauberei oder kein sechster Sinn, sondern der Hund ist sehr stark gepolt auf nonverbale Kommunikation, weil das eben seine Art ist, zu sprechen. Und das heißt, er sieht oder nimmt auch feinste Veränderungen in der Körperanspannung oder Muskelanspannung oder auch Entspannung war in der Atmung. Und es gibt noch den wichtigen Bereich beim Hund, den Geruchssinn. Also er nimmt olfaktorisch, nennt man das in der Fachsprache, also über sein Riechorgan Veränderungen wahr, zum Beispiel wenn ein Stresshormon ausgeschüttet wird. Ne? Also wenn Cortisol produziert wird, dann verändert sich unser Geruchsbild. Wenn das ganz extrem ist, sodass wir auch schwitzen, dann nimmt man das vielleicht auch, also nehmen das auch, genau, Menschen unter sich wahr, so Angstschweiß, aber es gibt ja da viele Vorstufen davon, ne? Und der Hund nimmt es eben einfach durch dieses sehr gut ausgeprägte Sinnesorgan der Nase viel früher wahr. Und wenn er dann eben auch noch darauf ausgebildet ist, mit fremden Menschen auch viel zu arbeiten, dann entwickelt er da auch so eine soziale Feinfühligkeit.
Und diese Zeuginnen und Zeugen, was profitieren die davon, dass ein Hund daneben sitzt?
Also ganz wichtig ist, dass eine Grundaffinität zum Hund besteht. Ne? Also jemand, der jetzt irgendwie Angst vorm Hund hat oder vielleicht negative Erfahrungen gemacht, dem wird es nichts helfen. Aber wenn diese Grundaffinität besteht, also dass man Hunde vom Grundsatz her mag oder damit vielleicht sogar ganz viele positive Erfahrungen im besten Fall verbindet, dann wirkt der Hund in so einer Situation unserer Erfahrung nach angstreduzierend und stressmindernd. Das ist tatsächlich auch bis zum gewissen Grad auch wissenschaftlich erwiesen. Also wenn ein Hund anwesend ist, auch ohne dass er angefasst wird, also nur die pure Anwesenheit, wirkt pulsregulierend und das Stresshormon Cortisol wird weniger ausgeschüttet. Und es kann sogar zu einer Aktivierung der Ausschüttung von Oxytocin kommen. Oxytocin ist das Bindungskuschelhormon, was so dann auch physiologisch zu einem Gefühl der Geborgenheit und Sicherheit führt. Und in der Zeugenprozessbegleitung ist ja schon seit jeher der Ansatz, dass eben weniger unsichere ZeugInnen dann besser durchs Verfahren kommen, teils auch vollständigere oder qualitativ bessere Aussagen machen. Und hier soll der Hund einfach noch zusätzlich zur menschlichen Begleitperson eine Unterstützung sein.
Jetzt bei so einer Zeugenbegleitung, das sind wahrscheinlich so zwei oder höchstens drei Begegnungen zwischen Zeugin, Zeuge und Hund.
Ja.
Wenn Sie dann mit Straffälligen arbeiten, wie sieht da die Arbeit aus? Das ist dann sicher ein längerer Prozess.
Richtig, also die Arbeit mit straffällig gewordenen Menschen, die hat mehr Prozesscharakter. Da arbeiten wir eben nach diesem Konzept von Hundskalle TGT, das ich vorhin schon kurz erwähnt habe. Das ist ein standardisiertes Therapiekonzept, hundegestützt, ist inzwischen auch evaluiert. Das heißt, die Wirksamkeit dieses Programms wurde an der Universität Basel überprüft. Und das sind, also ist aufgeteilt in verschiedene Module. Es gibt ein Basismodul, es gibt ein Kleingruppenmodul und es gibt ein Praxismodul, und das Ganze zieht sich dann circa über 6 bis 8 Monate. Ist als Gruppentraining angelegt, man kann es aber auch im Einzelsetting machen, und die Termine bauen so ein bisschen aufeinander auf, ist häufig so ein Mix auch aus praktischer Arbeit mit dem Hund und dann aber auch so ein bisschen was für Themen ploppen da auf. Also ganz wichtig bei solchen tiergestützten Maßnahmen ist, dass das nicht dann nur in dem Kontakt Tier-Mensch bleibt, sondern dass dann, und das ist dann die Aufgabe von mir beispielsweise oder auch von meiner Kollegin, also von den Fachkräften, dass auch eine Form von Alltagstransfer erfolgt. Ne? Also dass eben die Person im besten Fall da was draus mitnehmen kann für sich, für den Alltag oder eben auch für zwischenmenschliche Interaktionen.
Ja, kann ich mir das als Laien so vorstellen, dass die Hunde helfen, dass so ein Mensch wieder Vertrauen bekommt oder auch Selbstsicherheit bekommt, weil Straffällige ja oft aus mangelndem Selbstbewusstsein oder aus mangelndem Vertrauen tätig werden.
Beispielsweise, genau. Also wir arbeiten bei straffällig gewordenen Menschen schon häufig mit Menschen, die sehr bewegte Biografien haben, die auch häufig Bindungs- und Beziehungsabbrüche erlebt haben, also wo der Kontakt oder Umgang mit dem Menschen oder mit Menschen an sich teils, ich sage mal in Anführungszeichen, vorbelastet ist und die deswegen auch teils Schwierigkeiten oder Defizite im Bereich des Kontakt- und Interaktionsverhaltens aufweisen. Und viele davon sind auch schon teils sehr Pädagogen und Therapie erfahren, also die haben schon verschiedene Angebote durchlaufen, wissen schon ungefähr, wie das auch abläuft, vielleicht auch manchmal, ja, was für Themen da aufkommen und wie man da drauf reagiert. Und der Hund, der gibt einfach nochmal so einen neuen Bezugsrahmen. Also das ist häufig eher Unbekannte, sowas hatten sie noch nicht, und der Kontakt zum Hund ist im besten Fall schon positiv verknüpft oder eben neutral. Also ne, sodass eben bisher noch nicht viel Vorerfahrung mit Hund besteht. Und das ist ein Riesenvorteil, weil wie gesagt, der Kontakt mit Menschen und jetzt vielleicht auch gerade mit PädagogInnen oder mit TherapeutInnen, der ist schon ein bisschen eingefärbt oftmals.
Sie konnten dann offensichtlich mit Ihrer Idee die Kolleginnen und Kollegen von Prävent Sozial überzeugen, weil inzwischen sind es ja noch mehr Hunde.
Richtig, ja.
Die alle verschiedene Aufgaben?
Ja, in der Tat haben wir das so ein bisschen unter den Hunden aufgeteilt, je nach Charakter und Persönlichkeit. Es gibt vielleicht manchmal schon auch Hunde, die so die eierlegende Wollmilchsau sind und alles anbieten. Aber ganz häufig ist doch ähnlich wie jetzt eben auch bei uns Menschen, dass so von der Interessenslage und von dem, was man anbietet, jetzt so charakterlich, von der Persönlichkeitsstruktur, von den Fähigkeiten, die man mitbringt, dass es dann doch auch bestimmte Bereiche gibt, die einem besonders gut liegen. Und Al Capone beispielsweise, der ist so ausgebildet, dass er auch im Setting mit den straffällig gewordenen Menschen sehr viel Verhalten zeigen darf und soll. Das heißt, der zeigt auch Stressmomente an, ist viel in der freien Interaktion, also ohne Leine, und ja, soll auch so ein bisschen sein Gegenüber spiegeln. Also was ist bei dem gerade Thema? Sind da Spannungszustände? Na, der darf im Prinzip auch mal die Zusammenarbeit quittieren und raus aus dem Setting. Und dann kann man so eine Situation markieren, kann sagen, was ist gerade los? Ne? So. Das ist jetzt im Bereich der Vernehmungsbegleithunde zum Beispiel nicht so angezeigt. Ne? Also da geht es eben tatsächlich darum, dass der Hund eher Ankerpunkt ist, also Stabilität, Sicherheit vermittelt. Der ist dann ja auch direkt neben dem Zeugentisch bei der Zeugin, bei dem Zeugen. Und wenn da auch Stressmomente aufkommen, sind die Hunde da eher so trainiert, dass sie ruhig bleiben, also das nicht anzeigen, sondern eher eben diese Sicherheit, diesen Ankerpunkt vermitteln. Und das ist von der Art der Ausbildung einfach auch nochmal ein bisschen anders. Und das bietet auch nicht jeder Hund an, ne? Weil da geht es dann doch auch mehr so um Impulskontrolle und eben auch um ein hohes Maß an Stressresistenz, ne, dass die Hunde da das auch gut aushalten.
Das heißt, es kann auch nicht jeder Hund machen, diese Ausbildung oder dieses
übernehmen. Genau, das kann nicht jeder Hund machen. Das gilt es einfach zu prüfen, weil es jetzt auch unabhängig jetzt von den positiven Wirkungen auf den Menschen schon auch im tiergestützten Setting immer darum geht, hat der Hund Freude an der Arbeit. Und gerade Hunde, die im tiergestützten Setting eingesetzt werden, sind häufig vom Wesen her recht gutmütig. Und da gilt es umso mehr zu prüfen, diese Gutmütigkeit nicht auszunutzen. Ne? Also haben die wirklich noch Freude oder lassen die Dinge halt über sich ergehen, weil sie halt ein gutmütiges Grundwesen haben.
Und Sie können das lesen oder Sie sehen das dem Hund an?
Ja, das ist auch Teil der Ausbildung und deswegen ist auch wirklich eine Teamausbildung zwischen Mensch und Hund, also zwischen Besitzerin und Besitzer und eben dem eingesetzten Tier, diese Signale zu erkennen. Wir schauen aber schon auch drauf und deswegen ist es auch super, dass wir mehrere Mensch-Hund-Teams haben und eben auch Kontakt mit Ausbildungsinstituten, dass doch auch immer mal noch jemand von außen den Blick drauf wirft. Ne? Weil man selber wird ja teilweise dann so ein bisschen systemblind unter Umständen auch und sieht vielleicht manches dann doch nicht mehr so oder nicht mehr so reflektiert. Und deswegen gilt es auch immer wieder so eine Überprüfung in Anführungszeichen von außen, dass der Hund oder das Mensch-Hund-Team auch regelmäßig begutachtet wird, ob da eben die Einsatzfähigkeit noch in der Weise besteht, wie zum Zeitpunkt der Prüfungsabnahme.
Und wie entscheiden Sie denn, in welchen Fällen ein Hund eingesetzt wird?
Das ist ein bisschen unterschiedlich. Bei den Vernehmungsbegleithunden bedarf es natürlich schon einer gewissen Erklärung, weshalb jetzt zusätzlich zur menschlichen Begleitperson noch der Hund eingesetzt wird. Und die Praxis hat gezeigt, dass es eben vor allem Verfahren sind, wo Kinder, Jugendliche betroffen sind von schweren Gewalt- und Sexualdelikten oder erwachsene ZeugInnen, die jetzt eine besondere Form der Belastung noch mitbringen. Also zum Beispiel eine posttraumatische Belastungsstörung oder vielleicht, dass im Bereich der mentalen Gesundheit eine Einschränkung vorliegt oder ähnliches. Also ZeugInnen, die einfach nochmal eine besondere Schutzbedürftigkeit vorweisen. Das ist so die Auswahl bei den Vernehmungsbegleithunden. Und bei den straffällig gewordenen Menschen arbeiten wir bislang vornehmlich mit unserem Fachbereich forensische Ambulanz, also wo PsychologInnen in der therapeutischen Behandlung von Gewalt- und SexualstraftäterInnen arbeiten. Und da erfolgt so ein bisschen die Auswahl, mit wem da hundegestützt gearbeitet wird, dann eben auch von den Therapeuten, die da auch dicht an den KlientInnen dran sind und da eben sagen, ich denke, dass diese Person von diesem hundegestützten Konzept profitieren könnte.
Weil ich kann mir vorstellen, das sind ja bisher die wenigeren Fälle, wo tatsächlich die Hunde zum Einsatz kommen.
Genau, es sind ausgewählte Verfahren bei den Vernehmungsbegleithunden und jetzt auch in der straffälligen Hilfe muss man einfach sehen, wir haben da bislang einen Hund, also den Al Capone, der jetzt mit straffällig gewordenen Menschen eingesetzt werden kann und da muss man auch immer ein bisschen schauen von der Einsatzhäufigkeit und Intensität, dass man das Tier natürlich da auch nicht verbrennt.
Das heißt, ja, das sind Privathunde und die gehen sozusagen zur Arbeit.
Richtig, genau. Das sind unsere privaten Hunde, die wir auch privat ausgebildet haben. Und gerade bei Hunden, die tiergestützt eingesetzt werden, ist auch dieser Bezugspunkt ganz wichtig. Also dass es eben wirklich auch Hunde sind, die als Familienmitglied gehalten werden, die eine Bindungsperson haben oder eine Familie haben, weil sie ja dann auch im beruflichen Setting sehr dicht am Menschen eingesetzt werden. Und deswegen kommt es jetzt auch nicht in Frage, na, dass es jetzt irgendwie Hunde sind von Dritten oder wo jetzt wenig Bezugs- oder Berührungspunkte bestehen.
Aber wenn Al Capone gesund ist, darf er auch mit ins Büro?
Da darf er auch mit ins Büro, in der Tat. Präventsozial ist jetzt auch Mitglied im Bundesverband Bürohunde. Das heißt, wir haben nicht nur tiergestützte Hunde, die eingesetzt werden, sondern wir haben auch tatsächlich KollegInnen, die nicht tiergestützt arbeiten, aber ihren Hund eben als Bürohund mitbringen. Also so ein bisschen nach dem Motto, Dock-in statt Burnout.
Ja, dann wünsche ich Ihnen alles Gute für die Arbeit. Danke, Sabine Kubinski von Prävent Sozial.
Dankeschön.
Das war Wir auf Sendung für heute mit Sabine Gertling und mit Anna Mehlin vom Stadtteil- und Familienzentrum Olli West, Tanja Lindner von der Galerie Sichtbar, Sabine Kubinski von Prävent Sozial und Janne Rauhut von der KIS Stuttgart. Alle vier Einrichtungen sind auf den sozialen Medien und im Internet zu finden. Die nächste Sendung ist am 4.8. 19 Uhr und da wird es Ergebnisse eines Workshops geben, den ich demnächst mit Mitgliedern von Selbsthilfegruppen hier im Radio mache. Ich bin gespannt, was rauskommt und wie gesagt, sind dann bei der nächsten Sendung am 4.8. zu hören. Verantwortlich für die Sendung Sabine Gertling, ich wünsche noch einen schönen Abend oder viel Spaß beim Freien Radio für Stuttgart.